Ja, schönen guten Morgen. Unser Sohn Samuel hat vor 4 Wochen geheiratet. Und während der Traupredigt erzählte der Pastor, dass er Braut und Bräutigam eine Hausaufgabe gegeben hatte, nämlich jeweils 10 Dinge aufzuschreiben, die man an dem anderen schätzt. Wenn ihr mal Langeweile habt und es regnet und ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann macht das doch mal zu Hause. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Wir sind ja in der Betrachtung des ersten Buches Mose mittlerweile im 21. Kapitel und im 22. Vers angekommen. Und im heutigen Text geht es auch um eine Freundschaft. Freundschaften kann man ja heute im digitalen Zeitalter ganz einfach schließen. Ich bin zwar nicht bei Facebook, aber ich habe mir das sagen lassen. Du schickst eine Freundschaftsanfrage und wenn der andere sie akzeptiert, dann hast du einen neuen Freund. Und da gibt es Leute, die haben schon weit über 1000 Freunde auf diese Art und Weise gesammelt. Der König Abimelech suchte die Freundschaft mit Abraham. Darum geht es in dem heutigen Bibeltext und wir werden sehen, dass er es nicht so einfach hatte, wie wir das heute vermeintlich haben. Wir werden aber auch nicht entdecken, dass er 10 Punkte aufschreiben musste, warum er die Freundschaft mit Abraham sucht. Aber wir werden doch hoffentlich einen ganz wichtigen in dem Text dann auch entdecken und den möchte ich jetzt erstmal lesen. Also wenn ihr die Bibeln dabei habt, schlagt auf. 1. Mose, Kapitel 21, ab Vers 22. Und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinen Kindern noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen des Wasserbrunnens, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Da antwortete Abimelech: Ich weiß nichts davon. Wer hat das getan? Du hast mir gar nichts erzählt und ich habe auch nichts davon gehört bis zu diesem Tag. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und sie machten beide einen Bund miteinander. Und Abraham stellte 7 Lämmer beiseite. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die 7 Lämmer hier, die du beiseite gestellt hast? Er antwortete: Du sollst 7 Lämmer von meiner Hand nehmen, damit sie ein Zeugnis für mich seien, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher wird dieser Ort Beersheba genannt, weil sie beide dort einander schworen. Als sie aber den Bund in Beersheba geschlossen hatten, machte sich Abimelech und Pichol, sein Heerführer, auf und zogen wieder in das Land der Philister. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Lande der Philister auf. Ich möchte nochmal beten. Ja, lieber Vater, wir sind wohl nicht so blind an den Augen, wie das der Bartimäus war, aber auch wir haben unsere Nöte in unserem Leben und entweder wissen wir die oder du weißt sie auf jeden Fall. Und so wollen wir dich bitten, Herr, hilf du uns, erbarm dich über uns, da wo wir deine Hilfe brauchen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Augen für dich öffnest, für dein Wirken, auch für dich als Person, damit wir dich und deine Wege besser verstehen. Gib uns Gnade, Herr, für unser Leben, dass unser Leben ja mit dir gelingt, dass wir dich auch immer wieder besser kennenlernen können. Und schenke auch Gnade für diese Predigt, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es auch anwenden können. Auch hilf mir bitte, Herr. Ich bin auch wirklich auf deine Hilfe angewiesen. Amen. Also als ich diesen Text gelesen hatte, habe ich gedacht, das sieht mir doch wie eine ziemlich unwichtige Begebenheit aus. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, da sage ich, oh, das ist ja so ein wichtiger Text. Und dann kommt man an so einen Text und ich weiß überhaupt nicht, ob schon mal jemand darüber gepredigt hat. Klar, es hat schon mal jemand darüber gepredigt, aber ich habe zum Beispiel niemand gefunden, der, wo ich mal sage, da kannst du mal eine Predigt anhören, was haben andere Leute darüber gesagt. Das nächste Kapitel, also ich weiß nicht, wer nächste Woche dran ist, über das wird sehr häufig gepredigt, Peter. Aber über dieses, naja. Und dennoch gilt die Aussage aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und da habe ich mich gefragt, warum hat Mose diesen kostbaren Platz, den er auf seiner Schriftrolle hatte, mit dieser Begebenheit gefüllt? Und ich möchte mal damit beginnen und erstmal gar nicht auf den Text eingehen, sondern mal so ein bisschen zurückstehen und nochmal so ein bisschen die Situation anschauen, um die es eigentlich damals ging. Bei der Betrachtung jedes Bibeltextes gibt es ja einige Prinzipien zu beachten. Und ein Prinzip ist die Betrachtung des historischen Kontextes. Also wie war denn die Situation eigentlich damals? Ich frage also nicht zuerst, was sagt mir dieser Text, sondern welche Bedeutung hatte denn diese Begebenheit für die damaligen Menschen beziehungsweise für die Menschen, an die es geschrieben wurde oder die das gehört hatten. Und da ist es immer hilfreich, etwas über die Empfänger, über ihre Lebenssituation, auch über den Autor zu wissen. Und damit möchte ich eigentlich mal heute beginnen. Und das hilft uns wahrscheinlich auch immer wieder mal bei den nächsten Predigten, das im Hinterkopf zu behalten. Was wissen wir über den Autor? Ganz klar, Mose war derjenige, der die ersten 5 Bücher Mose verfasst hat. Dafür gibt es genügend Bestätigung im Alten wie auch im Neuen Testament. Auch der Herr Jesus selbst bestätigt, dass Mose diese Bücher geschrieben hat. Das erste Buch Mose kann in 2 große Blöcke aufgeteilt werden. Kapitel 1 bis 11 beschreibt die Herkunft des Menschen und Kapitel 12 bis 50 beschreibt die Herkunft des Volkes Israel. Nachdem Gott das Volk Israel durch Mose aus Ägypten befreit hatte und bevor dieses Volk den Einzug in das verheißene Land vorbereitete, schrieb Mose diese 5 Bücher und stellte diese Begebenheiten zusammen, wobei er auch auf frühere Dokumente und Überlieferungen zurückgreifen konnte. Die Empfänger, die ursprünglichen Empfänger, waren also die Israeliten, das Volk Israel, auf dem Weg in das Land, wohin Gott Abraham geführt hatte und welches er Abrahams Nachkommen als Eigentum zugesagt hatte. Und so erfahren die Israeliten Wichtiges über ihre Herkunft. Sie erfahren Wichtiges über ihre göttliche Berufung. Sie lernen die ersten Verheißungen und Gottes Plan mit diesem Volk Israel kennen. Und schließlich erfahren sie manches über andere Völker, denen sie bereits begegnet waren oder denen sie noch begegnen werden. Und sie lernen Orte kennen, die für ihre Vorfahren wichtig waren. Und dann noch etwas ganz Wichtiges, sie lernen Gott kennen. Denn Gott offenbart sich immer wieder in diesen Begebenheiten. Sie lernen das Handeln Gottes mit einzelnen Menschen, aber auch mit diesem Volk kennen. Und ich kann mir vorstellen, als sie so auf dem Weg durch die Wüste waren, dann musste den Israeliten immer deutlicher werden, wir sind jetzt auf dem Weg dorthin, wo Gott uns haben möchte. Hier beginnen die Verheißungen Gottes Realität zu werden. Und das müssen die Israeliten gemerkt haben. Sie waren auf dem Weg dorthin, wo sie ihre Wurzeln haben und wo zugleich ihre Bestimmung von Gott ist. Nach dieser Einführung komme ich zur Gliederung meiner heutigen Predigt. Ich möchte mit euch 3 Punkte anschauen. Der erste, die Beziehung Abrahams zu einem Volk bzw. einem König. Zweitens, die Beziehung Abrahams zu einem Ort, das aber nur ganz kurz. Und drittens, die Beziehung Abrahams zu einem Gott. Fangen wir mit dem ersten Teil an, die Beziehung Abrahams zu einem Volk, der Bund mit Abimelech. Ich lese nochmal ab Vers 22 bis 24. Und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinen Kindern noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch mir an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Die Beziehung mit Abraham und Abimelech wird immer wieder in dem ersten Buch Mose thematisiert. Wer vor zwei Wochen hier war oder wer überhaupt diese Predigtserie über das erste Buch Mose mitbekommt oder wer das erste Buch Mose liest, der wird feststellen, dass Abraham und Abimelech immer wieder Begegnungen haben. Vor zwei Wochen hatte Manuel darüber gepredigt und ich muss das nicht nochmal wiederholen. Aber jetzt kommt es zu einer zweiten Begegnung. Vor zwei Wochen ging es darum, dass der Abimelech die Frau Abrahams Sarah in sein Harem aufgenommen hatte und heute macht sich Abimelech auf den Weg zu Abraham. Und Mose nennt uns erstens den Zweck des Besuches. Abimelech möchte einen Freundschafts- und Friedensbund mit Abraham schließen. Und zweitens nennt uns Mose das Motiv für den Besuch. Warum will denn dieser König Abimelech mit diesem Fremdling Abraham einen Bund schließen? Ist euch das aufgefallen beim Lesen des Textes? Was ist das Motiv für ihn, warum er das tun möchte? Er sagt es gleich in Vers 22. Lieber Abraham, ich komme zu dir aus einem Grund. Und der Grund lautet: Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und weil Gott mit dir ist, deshalb will ich einen Bund mit dir schließen. Deswegen schließen wir besser Frieden. Und interessant ist, da bringt er sogar seinen Kriegsminister mit, damit der auch dabei ist bei diesem Bundesschluss. Wie kommt er eigentlich darauf, dass Gott mit Abraham ist? Hat er Abraham angeguckt und gesehen, was das für ein toller Mann ist? Was der für tolle Dinge tut? Wir alle wissen, dass Abraham auch Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren. Aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, bei denen es Klick gemacht hat bei Abimelech und wo ihm die Augen aufgegangen sind. Der erste Punkt war das, worüber Manuel vor zwei Wochen gepredigt hatte, als er die Frau Abrahams, die Sarah, in sein Harem aufgenommen hatte. Und wisst ihr noch, was da passiert ist? Da hat sich Gott diesem Abimelech offenbart. Da hat Gott nämlich diesen Abimelech besucht und hat ihm gesagt: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Und dann sagt Gott und macht Gott deutlich, dass dieser Abraham ein Prophet ist und dass Gott diesen Abraham auserwählt hat. Und das war der erste Punkt, wo der Abimelech merken musste: Oh, der Abraham hat eine ganz besondere Stellung. Der Abraham ist eine ganz besondere Person für Gott. Und deswegen muss ich mich gut mit ihm halten. Und der zweite Punkt war der, dass er gesehen hat, wie Gott an Abraham und Sarah gewirkt hatte. Wir haben ja gehört, und das ist ein dominantes Thema in dem ersten Buch Mose oder in der Geschichte von Abraham, dass Abraham keine Kinder bekommen konnte. Und jetzt hat die Frau, die Sarah, ein Kind bekommen, obwohl sie gar keine Kinder mehr bekommen konnte. Und auf der anderen Seite hatte Gott bei Abimelech so gewirkt, dass die Frauen, die eigentlich Kinder bekommen konnten, jetzt keine Kinder mehr bekommen konnten. Und so hat er gemerkt, Gott ist ein mächtiger Gott. Und Gott hat wirklich Macht, Dinge zu verändern. Er kann Wunder tun, er ist ein mächtiger Gott. Und auf jeden Fall kommt Abimelech zu der Erkenntnis, Gott ist mit Abraham. Und dieser Gott, der mit Abraham ist, ist ein mächtiger Gott. Dieser Gott ist zu fürchten. Dieser Gott hat so viel Macht, dass er fruchtbare Frauen keinen Kinder mehr geben kann und umgekehrt, dass eine unfruchtbare Frau ein Kind bekommen hat. Dieser Gott, der kann mehr als mein Gott. Dieser Gott, der kann mehr als alle meine Götter. Dieser Gott, den Abraham kennt und der mit Abraham ist. Und deswegen mache ich mich auf zu Abraham und ich schließe einen Freundschafts- und Friedensbund mit ihm. Und nach dem, was wir über Abraham und Abimelech gehört haben, stelle ich mir die Frage, warum diese Begebenheit wichtig für die Israeliten war. Was hat das mit den Israeliten damals zu tun? Und ich meine, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund liegt sicherlich darin, dass Israel über die Beziehung mit diesem Volk informiert werden muss. Sie werden ja in dieses Land gehen und sie werden Kontakt bekommen mit diesem Volk beziehungsweise mit den Nachkommen dieses Volkes. Und so war es erstmal wichtig, die Beziehung zwischen Abraham und diesem Volk zu sehen. Aus diesem Volk ergaben sich oder kamen ja die Philister dann hervor und einen gewissen geschichtlichen Hintergrund zu haben. Aber ich glaube, das war noch nicht mal das Hauptanliegen, sondern meines Erachtens ist das Hauptanliegen Moses, durch die Niederschrift dieser Begebenheit seinem Volk eine wichtige Information zu geben. Die Information lautet, Gott ist mit Abraham. Und Gott ist mit dir, du Volk Israel, die ihr gerade auf dem Weg seid in das verheißene Land. Das müsst ihr wissen, wie Gott damals mit Abraham war. So ist Gott auch heute mit euch. Ihr müsst es wissen, weil es werden Herausforderungen auf euch zukommen. Und ihr müsst euch daran erinnern, Gott ist mit euch. Und denkt daran, sogar die anderen Völker haben das gemerkt. Sogar der Abimelech hat es gemerkt, dass Gott mit dir ist. Dass Gott mit Abraham ist, dass Gott mit Israel ist. Und wenn ihr schon weitergelesen habt und bis zu Kapitel 26 gekommen seid, da ist nämlich dann von Isaak die Rede. Und mit Isaak passiert genau das Gleiche. Auch er gibt seine Frau als Schwester aus vor einem König Abimelech. Auch dieser König Abimelech kommt und schließt einen Friedens- und Freundschaftsbund. Und die Begründung ist wieder die gleiche. Gott ist mit dir. Die Geschichte wiederholt sich. Und wenn er zweimal die gleiche Sache im Prinzip schreibt, war es ganz wichtig, diese Informationen weiterzugeben. Gott ist mit Israel. Sie hatten das doch erlebt, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wie Gott die Plagen geschickt hat. Wie Gott den Pharao in die Knie gezwungen hat, damit er das vollziehen lässt. Dann haben sie es gemerkt, die Ägypter sie verfolgt haben und Gott hat das Meer geteilt und sie konnten trockenen Fußes durch das Meer gehen. Das waren doch alles Zeichen dafür, dass Gott mit Israel ist. Und jetzt wird deutlich, auch die anderen Völker haben das mitbekommen. Die Völker, da wo ihr jetzt hingeht, das Land, das ihr einnehmen sollt, diese Völker wissen bereits, dass Gott mit euch ist. Im fünften Buch Mose heißt es im Kapitel 2, Vers 25, vom heutigen Tage an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel zu legen, sodass sie vor dir zittern und beben sollen, wenn sie vor dir hören. Warum? Weil Gott mit diesem Volk ist. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt von dieser Begebenheit, warum wir diese Begebenheit in der Schrift finden, ist, dass Israel sich daran erinnern soll, dass Gott mit ihm ist. Wir können an dieser Stelle das Ganze auf uns beziehen, auf uns anwenden. Und ich möchte zwei Anwendungen gerne mit euch betrachten. Das erste, wir können von Abimelech etwas lernen. Nachdem er erkannt hatte, dass Gott mit Abraham ist, suchte er die Freundschaft und den Frieden mit Abraham. So konnte Abimelech an den Segnungen Gottes teilhaben, der Abraham ja zugesagt hatte im Kapitel 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wenn wir im Heilsplan Gottes weitergehen, dann kommen wir zu dem Herrn Jesus Christus. Gott hatte Abraham die Verheißung gegeben, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und dieser Same ist der Herr Jesus Christus, der Nachkomme Abrahams ist der Herr Jesus Christus, auf den immer wieder im Alten Testament und in der Heilsgeschichte und durch die anderen Propheten hingewiesen wurde. Und ist es dann nicht so, wenn wir erkannt haben, dass Gott mit Jesus Christus ist, dass Gott in dem Herrn Jesus Christus ist, dass Gott sich in dem Herrn Jesus Christus offenbart hat, dann können wir doch von Abimelech lernen und können auch zu dem Herrn Jesus Christus kommen und Frieden mit ihm schließen. Das Friedensangebot, das er gegeben hat, auch annehmen. Petrus berichtet über den Herrn Jesus Christus in der Apostelgeschichte, als er bei Cornelius gepredigt hatte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt und mit Heiligem Geist und Kraft ausgerüstet hatte. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und dann sagt er, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Das Evangelium Gottes besteht darin, dass Gott einen Mittler geschickt hat, einen Hohepriester, wie wir es beim Abendmahl gehört haben, der gekommen ist, um Frieden zwischen Gott und den Menschen zu schließen. Wir Menschen können nicht zu Gott kommen, sondern Gott hat sich aufgemacht, ist herabgekommen und dieser Mittler ist der Herr Jesus Christus. Und weil Gott mit Christus ist und der größte Beweis, dass Gott mit Christus ist, ist die Auferstehung, ruft er die Menschen zur Umkehr, zur Buße. Er ruft sie zu Christus, zu Gott, zur Umkehr, nämlich Frieden und Freundschaft mit ihm zu schließen. Und so mündet der Ruf der Evangeliumsverkündigung in einem Friedensangebot Gottes. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war nicht nur mit Christus, sondern in Christus. Und er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also so wie Abimelech zu Abraham gekommen ist. Und weil er erkannt hat, Gott ist mit ihm, deswegen will ich Frieden und Freundschaft mit ihm schließen, so bietet uns Gott in dem Herrn Jesus Christus auch ein Friedensangebot an, sodass wir durch ihn Frieden mit Gott haben können. Der zweite Anwendungspunkt ist aber für die, die bereits mit Christus Frieden und Freundschaft geschlossen haben. Und auch wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott mit Christus ist und dass Gott in Christus ist und dass Gott durch den Herrn Jesus Christus mit uns ist. Nicht, weil wir das verdient haben, nicht, weil wir so tolle Nachfolger Jesus sind, sondern weil Gott mit Christus ist. Gott hat in ihm das Heil vollbracht. Das müssen wir immer wieder hören und wir können es nicht oft genug hören. Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus hat den Feind besiegt. Jesus Christus hat unsere Sündenschuld durch seinen Tod am Kreuz getilgt und hat uns ein für alle Mal mit Gott, dem Vater, versöhnt. Daher konnte Matthäus sagen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns wie das Volk Israel daran erinnern, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns, nicht wegen uns, sondern weil er das in seiner Gnade so getan hat. Und so ermutigt Paulus in seinem Brief an die Römer die Gemeinde folgendermaßen: Ist Gott für uns? Wer soll gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will denn die Auserwählten Gottes gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Gott ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Soweit die ersten beiden Anwendungen. Also merken wir uns, Gott ist mit Christus und durch Christus auch mit uns, wenn wir zu ihm umgekehrt sind. Der zweite Punkt, eigentlich nur ganz kurz, die Beziehung Abrahams zu einem Ort Beersheba. In den Versen 25 bis zum Ende des Kapitels ist eigentlich die Rede davon, dass ein Problem zwischen Abimelech und Abraham zur Sprache kommt. Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen des Wasserbrunnens, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Da antwortete Abimelech: Ich weiß nichts davon, wer hat das getan? Du hast mir gar nichts erzählt und ich habe auch nichts davon gehört bis an diesen Tag. Dann nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und sie machten beide den Bund miteinander. Und Abraham stellte 7 Lämmer beiseite. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen diese 7 Lämmer hier, die du beiseite gestellt hast? Er antwortete: Du sollst 7 Lämmer von meiner Hand nehmen, damit sie ein Zeugnis für mich seien, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher wird der Ort Beersheba genannt, weil sie beide dort einander schworen. Als sie aber den Bund in Beersheba geschlossen hatten, machte sich Abimelech und Pichol, sein Heerführer, auf und zogen wieder in das Land der Philister. Und dann Vers 34, und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Philister auf. Also die beiden regeln hier vertraglich, dass der Brunnen, den Abraham gegraben hat, auch wirklich Abraham gehörte. Es gab unter den Knechten Unstimmigkeiten, jeder war scharf auf das Wasser und sie stritten sich darum, aber Abimelech und Abraham klären nur und sie schließen einen Bund, einen Vertrag, sie schwören, dass dieser Brunnen Abraham gehört. Der Ort heißt Beersheba, weil sie dort schworen, und übersetzt heißt dieses Wort Schwurbrunnen. Beersheba ist übrigens die einzige Ortsangabe, bei denen alle drei Erzväter, also Abraham, Isaak und Jakob, einen Platz haben, wo sie alle drei hinkommen. Also sonst sind sie nirgends an diesem Ort zu finden. Beersheba findet sich zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer und kann als einer der südlichsten Orte Israels identifiziert werden. Und Beersheba macht deutlich, ist ein Ort, wo, wie gesagt, diese drei Patriarchen immer wieder hinkommen und wo sie auch die Anbetung Gottes gepflegt haben. Also Beersheba ist ein Ort, wo Abraham, Isaak und Jakob Gott angebetet haben. Und darum möchte ich auch gleich zu dem nächsten Punkt kommen, Abrahams Beziehung zu Gott. Beersheba kommt immer noch mal vor und ich denke, wir haben noch mal die Möglichkeit, etwas näher in einer anderen Predigt darauf einzugehen. Abrahams Beziehung zu seinem Gott. Vers 33. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Nachdem Mose praktisch 11 Verse gebraucht hatte, um über die Beziehung zwischen Abraham und Abimelech zu schreiben, braucht er nur einen Vers, um über die Beziehung zwischen Abraham und Gott etwas zu schreiben. Mose nennt zwei Dinge. Erstens pflanzt Abraham eine Tamariske und zweitens ruft er den Namen Gottes an. Wer von euch hat schon mal eine Tamariske gepflanzt? Wir kennen das hier nicht. Wir kennen Apfelbäume und alles andere. Ne? Deswegen erkläre ich kurz, was eine Tamariske ist. Eine Tamariske ist ein Laubbaum mit salzhaltigen Blättern. Seine Blätter dienen zum Gerben und zum Holz und das Holz für Gebäude oder als Brennstoff. Bei Beduinen war der Baum als Schattenspender geschätzt. Es war aber auch ein heiliger Baum, bei dem religiöse Kulte ausgeübt wurden. Der Zusammenhang scheint eine Verbindung zwischen dem Baum und der Anbetung Gottes darzustellen, nämlich dahingehend, dass Abraham dort an der Tamariske, die er da gepflanzt hatte, seinen Gottesdienst ausführte. Also er ging immer wieder dorthin, wo er den Baum gepflanzt hatte und übte dort seinen Gottesdienst aus. Und so sehen wir einmal, dass Beersheba ein Ort für den Gottesdienst Abrahams war. Es wird deutlich, Abraham ist ein Fremder, er ist ohne Eigentum in diesem Land, er hält sich als Fremdling in diesem Land auf, aber er hat sich dort ein Stück weit sesshaft gemacht. Er hat Aufenthaltserlaubnis, er hat einen Brunnen mit Wasser, er kann so seine Familie und seine Tiere versorgen. Und so hat er nun einen Platz gefunden, wo er einigermaßen sesshaft geworden ist. Und jetzt, wo er nicht mehr umherziehen muss, hat er auch einen festen Platz für seine Anbetung gefunden. Also einen Platz, wo er nicht nur einmalig betet oder einmalig einen Altar baut, wie an manchen anderen Stellen, sondern wo er immer wieder und regelmäßig die Anbetung Gottes pflegt. Und an dieser Stelle möchte ich direkt zu uns, über mich nachdenken, denn ich und jeder von uns benötigt einen regelmäßigen Ort der Anbetung Gottes. So wie Abraham seine Anbetung bei der Tamariske pflegte, so brauchen wir einen Platz, wo wir immer wieder hinkommen können und wo wir Gott begegnen können, wo wir Gott anbeten können, wo wir auch auf das Wort Gottes hören können. Für mich gibt es in der Woche drei feste Termine, die nur ausnahmsweise mal ausfallen dürfen. Der erste ist sonntags, da ist mein Platz hier. Und immer wenn wenn ich Zeit habe. Es ist ein Prinzip, jeden Sonntag hierher zu kommen und nur ausnahmsweise, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder wenn ich woanders predige, dann komme ich natürlich nicht hierher. Aber ansonsten, wenn ich hier bin, dann ist mein Platz am Sonntagmorgen auch hier. Der zweite Termin jede Woche ist der Hauskreis, also Gebetskreis und Bibelstunde am Dienstag. Der Termin ist festgesetzt, da gehe ich hin. Das ist ein Prinzip und da muss ich nicht jede Woche neu drüber nachdenken. Und mein dritter Termin, der ist für meine Frau reserviert, nämlich am Mittwoch, da haben wir Eheabend. Aber Mittwoch und Sonntag sind fest reserviert, Sonntag und Dienstag. Diese beiden Termine sind fest reserviert für den Gottesdienst. Ich habe letzt mit Jakob Hoge gesprochen und wir haben auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, Gottesdienst. Und Jakob sagte dann, wir brauchen keine besondere Führung des Heiligen Geistes, um am Sonntag zu entscheiden, ob wir in den Gottesdienst gehen oder nicht. Und ich habe Jakob vorhin schon gesagt, ich werde dich heute mal zitieren, habe ihm aber nicht gesagt, was ich ihm sage. Es gibt einige geistliche Prinzipien und dazu gehört der regelmäßige Gottesdienstbesuch. Und da muss ich wirklich nicht jeden Tag drüber nachdenken, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht. Es gehört einfach dazu, als Christ in den Gottesdienst zu gehen. Und da brauchen wir als Christen gar nicht groß drüber nachdenken oder überlegen, ob wir in den Hauskreis oder in den Gottesdienst gehen. Es gehört einfach dazu. Es gibt gute Prinzipien, es gibt gute Traditionen. Und ich möchte dich heute ermutigen, mach es auch zu deinem Prinzip, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu gehen. Lass dich nicht von den Umständen oder von deinen Gefühlen bestimmen, sondern setze Gottesdienst und Hauskreis an die oberste Priorität, zur höchsten Priorität. Gut, das ist der Ort des Gottesdienstes. Aber wir erfahren hier noch etwas über das Wesen des Gottesdienstes. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und er rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Und die Frage ist, wie praktizierte denn Abraham seinen Gottesdienst? Und die Antwort, er rief den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Das Wort, das hier übersetzt ist mit anrufen, kann sowohl bedeuten anrufen als auch ausrufen. Aber wenn wir Gottesdienst feiern, dann rufen wir Gott an. Wir beten zu Gott, wir sprechen zu Gott. Und auf der anderen Seite rufen wir Gott aus. Das heißt, wir sagen, wie Gott ist und was Gott getan hat. Und beides gehört zum Gottesdienst und auf beides möchte ich jetzt auch nochmal hier angehen. Also ein Bestandteil des Gottesdienstes bei Abraham und auch heute ist es genauso, ist die Anrufung des Namens des Herrn. Und genau das ist Anbetung. Wen spricht Abraham an? Das ist die erste Frage bei der Anbetung. Zu wem betet Abraham? Er ruft den Namen des Herrn an. Und wenn wir das Wort Herr in unseren Bibeln lesen und es ist groß geschrieben, wisst ihr noch, was es dann bedeutet? Jahwe, genau. Das ist dann der hebräische Gottesname Jahwe, der dann im Deutschen als Herr groß geschrieben übersetzt wurde. Also es wird deutlich, Abraham spricht nicht zu irgendeinem Gott. Er spricht nicht zu irgendeiner höheren Macht, sondern zu dem Gott, der sich in der Bibel als Jahwe und Schöpfer der ganzen Welt offenbart hat. Und der sich dann schließlich in der weiteren Offenbarung als der Vater unseres Herrn Jesus Christus offenbart hat. Es geht nicht nur darum, dass wir beten. Manche Menschen sagen mir, ja, du gehst in den Gottesdienst und betest, ich bete auch und ich bete zu einem anderen Gott. Aber es geht wirklich darum, dass wir den wahren Gott anrufen. Es gibt wirklich viele Beter in dieser Welt, aber nicht alle beten zu dem Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Und daher verbietet es sich auch, mit anderen Religionen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Es ist und bleibt eine Lüge, dass alle Religionen zu dem gleichen Gott beten. Ihr aus dem muslimischen, islamischen Hintergrund wisst es, dass Allah nicht der gleiche Gott ist wie der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie der Gott, der sich in der Bibel offenbart. Warum? Weil Moslems einen Gott anbeten, von dem sie sagen, er hat keinen Sohn. Aber der Gott der Bibel hat sich eindeutig als der Gott offenbart, der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Vor einiger Zeit schrieb mich eine Frau an, das ist ja auch durch die technische Revolution wieder ganz gut, mit WhatsApp, und sie war über die Entwicklungen in ihrer Kirche besorgt und sie wollte meine Meinung dazu wissen. Und sie schrieb, dass in einer Veranstaltung der Kirche eine weibliche Gottheit angebetet wurde. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben und habe ihr geantwortet, aber ich möchte dazu erst noch etwas sagen. Bei dem Kirchentag 2017 habe ich einen Bericht aus dem Pro-Mädchen-Magazin Folgendes gelesen. Neben der revidierten Luther-Übersetzung von 2017 und einer Version in leichter Sprache gibt es eine eigene Kirchentagsübersetzung. Dort ist Gott weiblich. In dem Bericht aus dem Lukas-Evangelium über den Besuch der schwangeren Maria bei ihrer ebenfalls schwangeren Cousine Elisabeth sagt diese dann Folgendes, und ich zitiere, es wird zur Vollendung kommen, was die Ewige ihr zugesagt hat. Also hier wird Gott als Frau dargestellt und so etwas finden wir nicht in der Bibel. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass es nicht nur falsch ist, Gott als Frau anzubeten, sondern dass das Gotteslästerung bzw. Götzenanbetung ist. Und es kommt wirklich darauf an, dass wir den Gott anbeten, wie er sich auch in der Bibel offenbart hat. Und darum sollten auch wir uns angewöhnen, Gott nicht nur einfach als Gott anzureden, sondern mit seinem Namen, mit seinem Titel anzusprechen. Wie zum Beispiel der Vater des Herrn Jesus Christus oder als der Schöpfer des Himmels und der Erde oder auch natürlich zu Jesus Christus zu beten, der ja auch Gott ist. Wir wissen, dass er der Schöpfer ist und wir tun gut daran, ihn auch ja, mit seinem Namen beziehungsweise dann auch später mit seinen Attributen anzusprechen. Aber Abraham spricht nicht nur Gott an, er nennt auch Wahrheiten über ihn. Das Wort, er betet Gott an oder er ruft den Namen des Gottes an, bedeutet auch den Namen Gottes aussprechen. Und das führt uns unweigerlich weiter zum Wesen wahrer Anbetung. Abraham nennt in seinem Gebet die Wesensmerkmale, die Eigenschaften Gottes. Abraham, Vers 33, rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass er nicht nur einfach Gott anruft, sondern er spricht Dinge aus über Gott, die für Gott zutreffen, eben hier, dass er der ewige Gott ist. Wenn wir uns alle 2 Wochen in unserer Gebetsstunde treffen und wir tragen unsere Anliegen zusammen, dann beginnen wir aber nicht damit, dass wir erstmal unsere Anliegen vor Gott bringen, sondern wir beginnen ganz bewusst mit einer Zeit der Anbetung Gottes. Das heißt, wir beten Gott an für der er ist und für das, was er getan hat. Und ich praktiziere das auch so in meiner persönlichen Gebetszeit. Also darüber nachzudenken, wer ist eigentlich Gott? Wie ist Gott eigentlich? Was passiert bei der Anbetung Gottes? Wir sagen Gott, wer er ist, und wir sagen Gott, wie er ist. Und genau das tut Abraham hier auch. Er spricht über die Eigenschaften Gottes. Er spricht über das Wesen Gottes. Und an dieser Stelle spricht er Gott als ewigen Gott an. El Olam, der ewige Gott, das ist ein wunderschöner Gesichtspunkt des göttlichen Charakters. Dieser Name ist mit deutschen Worten nicht einfach zu umschreiben. Im übertragenen Sinn bedeutet das immer und ewig, von alters her, von Anfang der Welt an, beständig und immerwährend. In El Olam, dem ewigen Gott, zeigt sich der ewige Gott in seiner verheißenden Gnade auch als unaufhörlich gnädiger und liebender Gott. Abraham durfte das immer wieder in seinem Leben erfahren, als Gott seine Schwachheit erneut mit seiner Gottestreue zudeckte. Mit der Gnade Jesu hat sich der andauernd treue Gott gerade in der heutigen Zeit nun auch allen Menschen eindrücklich mit seiner unvergleichlichen Gottesliebe offenbart. Was gibt es Wichtigeres, als Gott zu kennen? Was gibt es Wichtigeres, als Gott immer besser kennenzulernen? Im Johannesevangelium lesen wir, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben hängt daran, dass wir den Herrn Jesus Christus erkennen, dass wir Gott durch den Herrn Jesus Christus erkennen. Und auch für unser Leben hier und heute ist es ganz wichtig, Gott immer besser kennenzulernen. Nicht nur zu sagen, ich habe mich einmal für Jesus entschieden, sondern wichtig ist, dass wir Christus immer besser kennenlernen. Das hat so viele Auswirkungen auf unser Leben. Und gerade deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir immer wieder in den Gottesdienst kommen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wisst ihr, was 2 Verse später in der Bibel beschrieben wird, hier über Abraham? Da wird Abraham eine der größten Herausforderungen seines Lebens haben. Er wird mit der größten Herausforderung seines Lebens konfrontiert werden. Nämlich Gott sagt ihm, mach dich auf und opfere Isaak, deinen verheißenen Sohn. Und ich glaube, da spielt es schon eine Rolle, wie meine Gottesbeziehung ist. Das heißt nicht, dass wir immer alles richtig und gut machen. Und wir sehen ja auch gerade in der Geschichte Abrahams, dass Gott sich immer wieder erbarmt. Aber wichtig ist es, dass wir Gott immer wieder und immer besser kennenlernen und dass wir ja, dieses praktizieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch mehr und mehr über die Eigenschaften Gottes nachdenken, über das Wesen Gottes und dass wir das Wesen Gottes auch immer mehr verinnerlichen. Wenn der Mike predigt, dann spricht er euch immer an. Gerade die jungen Leute, auch manchmal komme ich auch dran als Beispiel. Aber wisst ihr, was der Mike macht, wenn er betet? Das kann ich ja heute mal ruhig erzählen. Er beginnt meistens damit, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott betet, Herr, du bist ein gnädiger Gott, du Gott der Gnade. Und das zeigt mir, dass Mike sich immer wieder damit beschäftigt hat, mit diesem Gott der Gnade. Er hat die Gnade Gottes in der Schrift entdeckt. Er hat die Gnade Gottes in seinem eigenen Leben entdeckt. Und deswegen ist es für ihn immer wieder wichtig, Gott als den Gott der Gnade anzurufen und anzubeten und darüber zu sprechen. Und das wirkt sich in seinem Leben natürlich aus. Anbetung ist ja bei vielen jungen Christen, auch älteren Christen ein Thema. Und ich hoffe, ihr versteht, was der Kern von Anbetung ist, nämlich sich bewusst zu werden, wie Gott ist und das dann auch zu sagen. Nicht nur einfach daher zu sagen, sondern das zu verinnerlichen und dann auch auszusprechen. Es geht bei der Anbetung nicht darum, irgendwelche Lieder zu singen, bei denen uns die Melodie gefällt oder bei denen ich mich gut fühle. Anbetung ist wirklich mehr, nämlich darüber nachzudenken, wie ist Gott und das dann auch zu sagen. Ich wollte ja nochmal zur Hochzeit zurückkommen von meinem oder von unserem Sohn vor 4 Wochen. Der Pastor wollte 10 Dinge von Samuel hören, die er an Elli schätzt. Und Samuel schrieb ihm zurück, das kann ich nicht. Und ich saß da in dem Gottesdienst, er hat das in dem Gottesdienst während der Traupredigt erzählt und ich saß da und dachte, oh nein, warum kannst du das nicht? Und dann las er vor, ich kann dir keine 10 Punkte nennen, ich habe 21. Und dann zählte er die 21 Punkte auf. Und da habe ich gemerkt, aha, die zwei haben sich schon gut kennengelernt. Die zwei haben viel Zeit miteinander verbracht. Die haben nicht nur eine oberflächliche Beziehung, sie haben sich kennengelernt und er konnte es ausdrücken, was er an seiner Frau schätzt. Und sie hat auch 10 Punkte gefunden, die sie an ihm schätzt. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Sache, wenn man das tun kann. Kannst du 10 Punkte über Gott sagen, über das Wesen Gottes, 10 Eigenschaften Gottes zusammenstellen? Ich habe ja ein bisschen so das Ziel, dass meine Predigten praktischer werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimm das doch mal als Hausaufgabe mit. Setz dich mal zu Hause hin und schreib dir 10 Punkte oder 10 Wesensmerkmale Gottes auf. Und wenn du das nach 5 Minuten haben solltest, dann nimm dir halt 21 vor. Aber mach dir mal die Arbeit und denk mal darüber nach. Und dann nicht nur, zum Beispiel kann man dann sagen, ich nehme mal das Beispiel von Mike, wir nehmen die Gnade, Gott ist ein gnädiger Gott. Und dann darüber nachzudenken, wo habe ich denn die Gnade Gottes in meinem Leben erfahren? Was weiß ich denn über die Gnade Gottes? Wo habe ich die Gnade Gottes erlebt? Und dann könnte ich sagen, ja, ich habe die Gnade Gottes erfahren, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Dass er mir, weil er am Kreuz gestorben ist, meine Schuld vergeben hat. Aber ich kann dann noch weitergehen, dass ich sagen kann, ich habe die Gnade Gottes erfahren, ich habe sie immer wieder erfahren, obwohl ich immer wieder auch gestrauchelt bin, gefallen bin, gesündigt habe. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Und so darüber nachzudenken und so dann in die Anbetung Gottes zu kommen, Herr, du bist ein gnädiger Gott, und ihm das dann auch zu sagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Manche von euch haben vielleicht das Buch von Tozer zu Hause, Das Wesen Gottes. Und bitte geht nicht zum Bücherregal, zieht das Buch raus und schreibt die 30 Wesensmerkmale Gottes ab, die er in seinem Buch da geschrieben hat, sondern setzt euch ruhig mal hin und denkt wirklich mal selbst darüber nach, erarbeitet es dir selbst. Ich komme zum Schluss. Heute schließt man sehr schnell oberflächliche Freundschaften. Und wenn ich bei Facebook wäre, ich wäre wahrscheinlich auch stolz, wenn ich 500 Freunde hätte oder so. Aber zu einer Freundschaft und Beziehung gehört mehr als ein ich mag dich im Internet anzuklicken. Freundschaft braucht Zeit zum Wachsen und Offenheit zum gegenseitigen Kennenlernen. Und so ist es auch mit unserer Freundschaft, mit unserer Beziehung zu Gott. Falls du bei Facebook bist, dann setze dir nicht zum Ziel, dort möglichst viele Freunde zu bekommen. Viel wichtiger ist die Pflege der Beziehung mit Gott. Und daher entscheide dich, wie Abraham, zur verbindlichen Teilnahme am Gottesdienst, also regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen, regelmäßig Gottesdienst zu pflegen, in den Hauskreis zu gehen, aber pflege auch zu Hause deine Beziehung in aller Stille mit Gott. Lerne Gott besser kennen, indem du liest, studierst und darüber nachdenkst, wie er ist und wie sein Wesen durch sein Handeln in der Geschichte und auch in deinem eigenen Leben sichtbar wurde. Für Freundschaften brauchen wir Zeit. Und diese gilt es vor allen Dingen mit Gott zu pflegen. Ich möchte noch mal beten. Vater, wir haben heute diesen Text von Abraham gesehen und es sind viele Dinge in diesem Text, die wir gar nicht angeschaut haben. Aber das eine ist mir zumindest so wichtig geworden. Ja, die eine Sache, dass du mit Abraham warst und dass der Abimelech das gesehen hat. Und auf der anderen Seite, dass Abraham wirklich diese Beziehung mit dir gepflegt hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ja durch dieses Wort auch ermutigst, das Gleiche zu tun. Nicht nur gelegentlich, sondern wirklich regelmäßig mit dir Gemeinschaft zu haben, es zu unserem Prinzip zu machen, regelmäßig in den Gottesdienst und Hauskreis zu kommen, aber auch zu Hause unsere Beziehung mit dir zu pflegen. Und ich weiß, Herr, wenn wir uns das heute vornehmen, dann kann uns das helfen, das auch umzusetzen, aber du siehst auch immer wieder unsere Schwachheit, unsere Dinge, die uns ansonsten beschäftigen. Und ich möchte dich deshalb auch um deine Gnade in unserem Leben bitten, dass wir das in unserem Leben mit deiner Hilfe umsetzen. Hab Dank, Herr, für alles. Hab Dank für deine Gnade, auch für deine Geduld mit uns. Und so bitten wir dich um deinen Segen, Herr. Amen.